Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Warum, fragen sich viele mit Blick auf den Klimagipfel in Kopenhagen, warum tut sich nicht mehr in Sachen Klimaschutz? Warum strengen sich Politikerinnen und Politiker nicht mehr an? Warum sind sie nicht zu Konzessionen in Sachen CO2-Emissionen bereit? Warum bekennen sie sich nicht zu klaren Schutzzielen? Nun, Klimapolitik hat viele Facetten. Sieben davon habe ich in Thesen formuliert und drei Interessenvertretern vorgelegt. Gabi Hildesheimer, sie ist Geschäftsführerin des Wirtschaftsnetzwerks ÖBU, einem Zusammenschluss von gut 330 kleinen und großen Unternehmen, die sich auf ein nachhaltiges Wirtschaften verpflichten. Weiter Rolf Hartl, er ist Geschäftsführer von Swiss Oil und damit Repräsentant der Erdölimporteure und der Raffinerien in der Schweiz. Schließlich Hans-Peter Fricker, er ist CEO des WWF. Der WWF ist Mitinitiant der Klimainitiative, die eine Reduktion des CO2-Ausstoßes in der Schweiz um 30% gegenüber dem Stand von 1990 einfordert und dies bis ins Jahr 2020. Warum tut sich nicht mehr in Sachen Klimaschutz? Die erste These. Wenn die Großen abseits stehen, tut sich nichts.
Das wurde bereits deutlich nach dem Umweltgipfel von Rio, der in vielen Fragen auch im Klimaschutz neue und vielversprechende Resultate hervorbrachte. Ohne die USA, die in Rio nur marginal vertreten war, ließ sich international keine Klimapolitik machen. Bereits in den 90er Jahren wurde deutlich, nur wenn das mächtigste Land bereit ist, seine Lebensweise zur Disposition zu stellen, tut sich etwas. Diese Erkenntnis lieferte für viele Regierungen einen Vorwand, um wenig oder nichts zu tun in Sachen Klimaschutz.
Das ist die These Nummer 1. Was sagt Hans-Peter Fricker, CEO des WWF, dazu?
Es ist schon so, dass das Abseitsstehen der USA in den 90er Jahren und zu Beginn dieses Jahrzehnts natürlich anderen Staaten den Vorwand geliefert hat, auch nicht so viel zu tun, wie man hätte tun können. Und da kann man schon von verlorenen Jahren sprechen in diesen beiden Jahrzehnten. Wir bedauern heute noch sehr, dass die USA damals abseits standen und seither abseits gestanden haben. Selbstverständlich hoffen wir, dass in Kopenhagen das sich drastisch verändert. Und Obama muss natürlich jetzt auch Rücksicht nehmen auf sein Parlament und gewisse Entscheide abwarten. Aber mindestens ist mal klar, dass die amerikanische Administration heute ganz anders denkt und auch ein anderes Klima in die Klimadebatte hineingetragen hat.
Für Gabi Hildesheimer vom Unternehmensverband ÖBU ist klar,
die Industrieländer sind verantwortlich für die Situation, wie wir sie heute haben, für die großen Belastungen. Und zu Recht erwarten die Entwicklungs- und Schwellenländer, dass die Industrienationen sich nun bewegen. Zum Glück haben die anderen Industrieländer nicht genau so reagiert, wie sie das postuliert haben, sondern die EU beispielsweise hat ja eigentlich sehr stark angefangen, Ziele zu setzen und Umsetzungsmaßnahmen in die Wege geleitet und so weiter. Also es ist schon richtig, dass ohne die USA wird nichts gehen, aber wenigstens etwas geht schon auch in der EU. Es braucht halt vielleicht wirklich lange Zeit, damit sich ein so globales Problem in die Köpfe der Politiker, dass sie da reinkommen. Politiker denken national und das ist ein globales Problem. Und dass es in der EU jetzt am weitesten fortgeschritten ist, hat vielleicht schon damit zu tun, dass das auch eine übernationale Organisation schon ist, die sich als solche schon zusammenraufen muss.
Nicht fehlende Leadership, meint hingegen Rolf Hartl von der Erdölvereinigung Swiss Oil. Nicht fehlende Leadership ist schuld an der Passivität, sondern ein ganz grundsätzliches Problem.
Die Klimadiskussion ist ganz wesentlich eine gesellschaftspolitische Diskussion. Man führt sie relativ rasch auf die Frage unserer Werte, unseres Lebensstils zurück. Einfach deshalb, weil das CO2, das mit dem Verbrauch fossiler Energieträger verbunden ist, dieses CO2 kann man mit technischen Maßnahmen wahrscheinlich noch für sehr, sehr lange Zeit nicht eliminieren. Man spricht natürlich sehr viel, auch in unserer Industrie, über Kohlenstoffsequestrierung, aber all diese Projekte stehen in den Kinderschuhen und werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren am globalen CO2-Trend wahrscheinlich nur marginal etwas verändern können.
Es läuft zäh in Sachen Klimapolitik, weil es bei den Debatten ums Klima im Grunde immer um Veränderungen unseres Lebensstils geht und da will keiner der Erste sein. So vielleicht das Fazit dieser ersten Runde. Aber was ist mit dem Kyoto-Protokoll, dem internationalen Klimaschutzabkommen? Damit kommen wir zur zweiten These. Das Kyoto-Protokoll war zwar gut gedacht, aber nicht besonders wirkungsvoll.
Das Kyoto-Protokoll blieb ein kümmerliches Abkommen. Einerseits, weil die USA viel zu lange abseits standen, andererseits, weil im Abkommen gegen diejenigen, die den Schutzzielen nicht nachkamen, keine wirksamen Sanktionen ergriffen werden konnten. Heute sind die Emissionen vieler Industrieländer trotz dem Kyoto-Abkommen gestiegen. Das Kyoto-Abkommen ist gleichbedeutend mit verlorener Zeit.
Wenig Zustimmung zu dieser These aus unterschiedlichen Gründen. Zunächst Gabi Hildesheimer vom Unternehmensverband ÖBU.
Ich teile Ihre Meinung nicht. Es ist wahr, dass die Ziele, die gesteckt wurden, relativ bescheiden sind. Es ist auch wahr, dass diese Ziele nicht einmal erreicht wurden. Aber was erreicht wurde, ist eine Plattform, ist ein Eingeständnis der Staaten, dass es ein Klimaproblem gibt und dass man das gemeinsam lösen muss. Jetzt hat man das bisher nicht so griffig gemacht, aber man kann jetzt auf dieser Basis weiterarbeiten. Man muss nicht zuerst eine Struktur wieder bauen.
Widerspruch zur These und Ehrenrettung für das Kyoto-Protokoll auch von Seiten der Erdölvereinigung. Rolf Hartl.
Also das sehe ich doch fundamental anders. Und zwar deshalb, weil erstens mal das Kyoto-Protokoll war ein zugegebenermaßen erster Schritt, aber es war ein Schritt. Zweitens gibt es unter dem Kyoto-Protokoll durchaus auch erfolgreiche Staaten. Also die Schweiz wird die Vorgaben des Kyoto-Protokolls erfüllen. Zum Beispiel andere Annex-1-Staaten werden klarerweise höhere Emissionen am Ende von Kyoto aufweisen als noch 1990. So gesehen ist die Bilanz sicher durchzogen, aber der große Vorteil des Kyoto-Protokolls war ja, dass man gezeigt hat, dass man eben mit einem internationalen Ansatz durchaus versuchen kann, diese Geschichte einigermaßen in den Griff zu bekommen.
Schließlich Hans-Peter Fricker vom WWF. Auch er nimmt das Kyoto-Protokoll in Schutz.
Natürlich kann man das Kyoto-Protokoll und seine Wirkungen unter vielen Gesichtspunkten harsch kritisieren. Aber es war halt der erste Schritt wenigstens, den man gemeinsam gemacht hat und damit auch eine erste gemeinsame globale Erfahrung im Bereich Klimaschutz, die dazu geführt hat, dass eben beispielsweise eine Gemeinschaft in der Größe der EU oder auch Russland doch auch als großer Emittent und auch als großes Land Reduktionsverpflichtungen nicht nur eingegangen sind, sondern auch eingehalten haben. Sanktionsmöglichkeiten gibt es beim Kyoto-Protokoll. Die Frage wird sein, ob sie realisiert, ob sie aufoktroyiert, ob sie durchgezogen werden.
Die Reaktionen zur These zum Kyoto-Protokoll zeigen, es war immerhin ein erster Schritt, dieses Kyoto-Protokoll. Und Klimapolitik ist machbar, Klimaschutzziele sind erreichbar, wenn man nur will. Ob sie allerdings effizient sind, und das führt zur dritten These, das hängt nicht nur ab vom politischen Willen. Die dritte These: Rasch geht es in der Klimapolitik nur voran, wenn eine klimafreundliche Technologie unmittelbar zur Verfügung steht.
Das Montreal-Abkommen zum Schutz der Ozonschicht hat gezeigt, dass die Politik handeln und rasch Lösungen zur Verfügung stellen kann, wenn für den verbotenen Stoff, in diesem Fall FCKW, ein unmittelbarer, billiger Ersatz bereitsteht. Das Montreal-Abkommen hat gezeigt, zuerst die verfügbare Technologie, dann die Politik.
Zuerst die Technologie, dann die Politik. Ein Verständnis von Seiten von Rolf Hartl, Geschäftsführer von Swiss Oil.
Also diese These unterschreibe ich hundertprozentig. Es ist klar, die ganze Klimadiskussion, die ja letztlich unter einem anderen Titel oder mit anderer Begründung auf die These hinausläuft, man müsse so rasch als möglich weg von den fossilen Energieträgern und insbesondere vom Öl, Diese These kämpft eben damit, dass es eben sehr, sehr schwierig ist. Die Fluorchlorkohlenwasserstoffe konnte man infolge einer technisch machbaren substitutiven Möglichkeit relativ rasch ersetzen. Das ging sehr rasch, aber eine Weltwirtschaft bzw. eine Energiewirtschaft, die eben praktisch zu 90% auf fossilen Energieträgern beruht, rasch und massiv zu verändern, das geht nicht ohne, ich sage mal, große gesellschaftspolitische und auch Wohlfahrtsverluste.
Wie rasch Erdöl substituiert, also ersetzt werden kann, das ist auch in den Augen von Gabi Hildesheimer vom Netzwerk ÖBU das Problem.
Beim Montreal-Abkommen ging es um Stoffe, welche so Zusatzstoffe, Gewürze sind in der Suppe. Und beim Klimaproblem geht es eben um die Suppe selber. Also das CO2 ist nicht ein Zusatzstoff, den man irgendwie mit etwas ersetzen kann, außer ganz, ganz grundlegend, nämlich indem man Technologien verwendet, die keine fossile Energie verwenden. Also es ist nicht vergleichbar und deshalb kann man nicht auf eine technologische Lösung oder auf einen Ersatzstoff hoffen in dieser Sache, sondern es geht hier wirklich darum, dass man die gesamten Prozesse neu definiert, über Jahrzehnte vielleicht jetzt, aber man muss am Schluss zu einer fossilfreien Wirtschaft kommen. Das ist leider ein bisschen ein schwierigeres Problem, als das bei der Ozonfrage war.
Allerdings, und das ist die Reaktion von Hans-Peter Fricker, CEO vom WWF, die rasche Substitution von Erdöl und fossilen Rohstoffen allgemein ist zwar ein Problem, aber man ist da schon ein Stück Weg gegangen und man könnte noch weitergehen, und zwar schneller.
Die Industrie hat ja schon einiges geleistet und auch einige Reduktionen zustande gebracht, aber wir sind immer noch unter den Nationen, die pro Kubikmeter, den wir heizen, am meisten fossile Energie investieren und verbrauchen. Da könnten wir Fortschritte machen und die Technologie gibt es im eigenen Land und dort, wo es etwas nicht gibt, ist es leicht importierbar. Die Fahrzeuge gibt es, die man benutzen kann und die nötige Mobilitätsleistung auch erbringen und erst noch auf bequeme Art. Aber wir Schweizer verhalten uns halt so, dass wir immer noch die Fahrzeugflotte jedes Jahr auf die Straßen stellen, die den größten CO2-Ausstoß hat. Das heißt eben, auch Technologie ist da. Es geht jetzt darum, die Bevölkerung zu motivieren oder auch mit einigen Maßnahmen dazu anzuleiten, sie einzusetzen.
Zusammenfassend zu dieser These vielleicht. Im Vergleich zu den Fluorchlorwasserstoffen ist der Ersatz fossiler Energieträger tatsächlich eine gigantische Aufgabe. Dass die Substitution, also der Schritt in eine nachhaltige Zukunft gemacht werden muss, ist klar. Und zumindest in Umrissen ist deutlich, wie sich das technisch realisieren lässt. Die Frage ist nur, wann? Die vierte These. Wir wären schon viel weiter, wenn nicht die Lobby der Ölindustrie und der Autoindustrie die Erkenntnisse des Intergovernmental Panel on Climate Change immer wieder in Frage gestellt hätten.
Das Intergovernmental Panel on Climate Change, der Zusammenschluss der führenden Klimatologen dieser Welt, hat in seinen Berichten deutlich gemacht, dass es auf lange Frist hinaus billiger ist, rasch auf saubere Technologien umzustellen, als die Schäden der Klimaerwärmung reparieren zu müssen. Eine rasche Umstellung ist nötig, um zu verhindern, dass sich die Temperatur der Erde um mehr als 2 Grad erwärmt. Die Lobby der Ölindustrie und der Autoindustrie hat diese Botschaft immer wieder in Frage gestellt und es der Politik leicht gemacht, wenig bis gar nichts zum Schutz des Klimas zu tun.
Zustimmung zu dieser These von Seiten von Hans-Peter Fricker, CEO des WWF.
Ich habe vor 2-3 Jahren mal Zahlen gehört aus Deutschland, wonach diese Industrie, die Erdöl importierende Industrie, die Autoindustrie etc. pro Jahr etwa 200 Millionen Euro aufwendet, um das entsprechende Lobbying zu machen. Ich kann diese Zahlen nicht belegen, aber sicher ist, dass natürlich hier tatsächlich sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um diesen Prozess Klimaschutz aufzuhalten, aufgrund der eigenen Interessenlage. Und da es natürlich auch in der Wissenschaft ein paar, wenn auch nur ganz wenige Stimmen gegeben hat, die auch Skepsis angemeldet haben, hat das eine Mischung gegeben, die dann den Konservativen einen gewissen Boden gegeben hat. Und es ist immer leichter, auch in der Politik, wie auch in jeder anderen Sphäre des Lebens, mal beim Alten zu bleiben, beim Konservativen zu bleiben, nicht Strukturen verändern zu müssen. Und das heißt, dass da dann Werte miteinander in Kollision geraten, die häufig zum Resultat führen, dass der Konservative gewinnt.
Wenn Zweifel gestreut sind, gewinnt der Konservative. Dem stimmt auch Gabi Hildesheimer vom Unternehmensnetzwerk ÖBU zu.
Ja, es ist klar, was wir brauchen, ist ein Strukturwandel in Richtung einer postfossilen Gesellschaft. Und es ist wirklich ein Drama, wie viel Sicherheit in den wissenschaftlichen Aussagen da sein muss und man sie immer noch in Zweifel ziehen kann. Ich interpretiere das halt so, dass der heutige Zustand für die Gesellschaft in der Schweiz dermaßen bequem ist, dass jedes Abrücken davon oder jede Änderung der Grundlage, dass das halt schmerzhaft ist und dass man jeden Strohhalm ergreift, der einem die heutige Gesellschaft noch rechtfertigen lässt.
Rolf Hartl hingegen von der Erdölvereinigung, er hält an seiner Position fest. Und das ist die Position der Ölindustrie. Die lautet: Die Rede von der Klimaerwärmung beruht nicht auf gesicherten Fakten, sondern auf wissenschaftlichem Mainstream.
Aber ich möchte hier also auch aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich bin schon der Auffassung, dass wir auch auf der wissenschaftlichen Ebene uns konfrontiert sehen mit einer Art gelenkten wissenschaftlichen Diskussion. Die 6 Grad Klimaerwärmung, die IPCC voraussagt in einem ihrer Szenarien, basiert auf einer Weltbevölkerung von 15 Milliarden. Also heute sind wir zwischen 6 und 7 und die UNO sagt, bis 2050 sind es etwa 9 Milliarden. Also es gilt auch hier ein bisschen der Grundsatz Garbage in, Garbage out, oder? Und ich sage nicht, dass IPCC irgendwie daneben liegt, das kann ich mir auch nicht anmaßen, weil ich selber nicht Wissenschaftler bin. Aber es ist vielleicht eben schon so, dass in ein paar Jahren bereits man dieses Klimaproblem eben unter Umständen schon anders anschaut, als man das vielleicht vor 2-3 Jahren getan hat. Also dieses Ziel ist in Bewegung und darum habe ich eben auch Bedenken, wenn ich Wissenschaftler auch hier in der Schweiz höre, die sagen, die Wissenschaft ist sich einig und das Problem so darstellen, wie wenn die Ergebnisse absolut gesichert wären.
Quod erat demonstrandum. Auf solche Aussagen, tatsächlich, das war die These, stützen sich verunsicherte Politiker immer wieder ab. Aber wie steht es mit der anderen Seite? Die 5. These. Die Umweltorganisationen haben in dieser Diskussion einen schweren Stand.
Während es der Öllobby hervorragend gelungen ist, gesicherte Erkenntnisse von IPCC und anderen Instanzen immer wieder in Frage zu stellen, haben die Umweltorganisationen ihre Position nicht wirksam vertreten können. Für ihre Argumente fehlte es an der Evidenz, dass die Klimaveränderung unmittelbar und bedrohend bevorsteht. Mit Bildern von Eisbären und von abbrechenden Gletschern war und ist gegen die zufriedene Sattheit im Erdölzeitalter nichts auszurichten.
Gabi Hildesheimer von der ÖBU ortet da ein fundamentales Missverständnis.
Die Bevölkerung und die Politik interpretieren die Argumente der Umweltorganisationen so, dass sie etwas hergeben müssen, dass es ihnen schlechter gehen wird, dass wir weniger Reichtum haben, weniger Ressourcen zur Verfügung und so weiter. Und das findet natürlich niemand angenehm. Und hier klar zu machen, dass es nötig ist, diese Umstrukturierung einzuleiten und nach Alternativen zu suchen und dass es nicht zwingend ist, dass der Wohlstand darunter leidet, das ist eine wahnsinnig schwierige Botschaft.
Keine leichte Aufgabe, aber wendet Rolf Hartl von der Erdölvereinigung ein, man war in dieser Beziehung doch ziemlich erfolgreich mit dem Lobbying von Seiten der Umweltorganisationen.
Es gibt Instrumente, an denen haben wir von der Ölwirtschaft mehr oder weniger Freude. Also es gibt jetzt eine CO2-Abgabe auf Brennstoffen, die wird am 1. Januar des nächsten Jahres dann noch verdreifacht. Bei den Treibstoffen ist es gelungen, die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls über die Stiftung Klimawappen für die Schweiz nutzbar zu machen. Es gibt einen klaren Trend, auch auf der Stufe der Konsumenten, mindestens im Gebäudebereich auf erneuerbare Energien, insbesondere auch auf Solarenergie zu setzen. Wir erleben eine Effizienzwelle sowohl bei den Fahrzeugen wie auch bei den Heizungen. Also die ganze Lage und Situation hat sich unter dem Eindruck der Klimapolitik in der Schweiz massiv verändert.
Es ist, sagt Hans-Peter Fricker vom WWF, es ist ein Problem der zeitlichen Dimensionen.
Ich glaube, was den Umweltorganisationen wieder zusammen mit der Wissenschaft und den Medien gelungen ist, ist schon die Kenntnisse über den Klimawandel zu verbreiten. Aber was noch nicht gelungen ist, und da gebe ich Ihnen recht, ist das umzuformen, zu transportieren in ein effektiv besseres Verhalten. Jetzt sein Handeln anzupassen, weil dann in 50 Jahren die Schutzwälder in den Alpen nicht mehr vorhanden sind, wir viel mehr heftige Gewitter und Unwetter mit schlimmen Folgen haben, weil weit entfernt es dann Klimaflüchtlinge gibt in Millionenanzahl, die auf Nahrungssuche sind, oder dass der Golfstrom kippen könnte, wenn ich vielleicht schon nicht mehr am Leben bin. Darauf einzugehen und sich zu verhalten, ist wie eine Art Überforderung im Moment offenbar. Und deshalb hat das noch nicht zu den nötigen Handlungen geführt, die eigentlich wünschbar sind.
Was also zählt? Das Erreichte oder das noch zu Erreichende? Hier, die Aussagen zeigen es deutlich, gehen die Positionen doch ziemlich weit auseinander und die Gräben noch immer tief. Oder wird es die Politik überhaupt nicht brauchen? Wird es am Ende doch die Wirtschaft alleine richten? Die sechste These? Die Wirtschaft ist weiter als die Politik.
Die Wirtschaft stellt sich länger schon auf eine Zukunft ohne Erdöl ein. Auf eine nachhaltige Zukunft. Nicht aus philanthropischen Motiven, sondern weil man in der Wirtschaft weiß, dass ein längerfristiges Überleben nur möglich ist mit dem schonenden, effizienten Einsatz von Ressourcen, einer mehr oder weniger intakten Umwelt und unter Abwesenheit von Katastrophen. Diese Zeichen von Seiten der Wirtschaft sind in der Sphäre der Politik noch nicht angekommen.
Hans-Peter Fricker vom WWF ortet Handlungsbedarf. Er ortet diesen Handlungsbedarf vor allem bei der politischen Interessensvertretung der Wirtschaft.
Der Sprecher für die Haltung der Wirtschaft ist Economiswiss, der Dachverband der Wirtschaftsverbände. Er fährt hier einen äußerst konservativen Kurs. Man kann sagen, geradezu einen Denier-Kurs. Man könnte also meinen, es gäbe den Klimawandel, die Klimaerwärmung nicht. Gut, offiziell gilt, wir müssen 20% reduzieren, etwa 10% im Inland, aber das wird nicht einmal sehr deutlich gesagt. Was wir feststellen ist, dass das nur eine Teilrepräsentativität ist für die Wirtschaft. Es gibt einen ständig wachsenden Anteil von Firmen, die einsehen, dass wir hier ein Problem haben. Und dass es gerade nicht nur in unserem Gesundheits- und Sicherheitsinteresse ist, sondern auch in unserem wirtschaftlichen Interesse ist, hier sich rechtzeitig anders einzustellen.
Gabi Hildesheimer vom Netzwerk ÖBU wird noch deutlicher.
Ich habe in letzter Zeit gelernt, dass man unterscheiden muss zwischen Wirtschaft und Unternehmen. Die Wirtschaft in der Schweiz wird durch Organisationen vertreten, die bis heute sehr stark auf Strukturerhaltung fokussiert sind. Die Unternehmen, die auch in diesen Institutionen organisiert sind, selber, sind viel weiter. In den ganz, ganz vielen Fällen sind sie aktiv geworden und hätten, wenn es nur um sie gehen würde, die Kyoto-Ziele längstens erreicht und übererreicht.
Rolf Hartl als Vertreter der Erdölwirtschaft sieht das überraschenderweise ähnlich. Er sagt, die Wirtschaft werde sich anpassen, so oder so.
Wenn Sie die Wirtschaft ansprechen, da glaube ich, hat man tatsächlich weniger unter dem Eindruck der Klimapolitik, aber unter dem Eindruck der hohen Preise gesehen, dass eben dieses Energiesystem in den nächsten 20, 30 Jahren an die Limiten seiner Möglichkeiten kommt. Letztlich braucht es an sich die Klimapolitik gar nicht, um im Energiebereich in eine nachhaltigere Zukunft zu kommen. Denn Erdöl, Erdgas, Kohle sind nicht erneuerbare Energien. Sie sind zwar für den heutigen und künftigen Gebrauch umfangreich zur Verfügung, aber sie sind endlich. Und von daher gesehen gibt es eben sehr, sehr viele gute Gründe außerhalb der Klimapolitik, um mit diesen Ressourcen möglichst sparsam und effizient umzugehen.
Aber was ist, wenn es zu langsam geht? Die siebte These? Vielleicht braucht es Katastrophen.
Damit sich die Politik in Sachen Klima bewegt, braucht es Katastrophen. Denn erst die Not der Menschen oder die drohende Not macht dem Politiker sichtbar, mit wem er es im Grunde die ganze Zeit lang zu tun hat. Mit seiner Wählerschaft. Und zu verhindern, dass die Meinung seiner Wählerschaft in Unzufriedenheit umkippt, ist der Urmotor jedes gewählten Politikers.
Falsch, sagt Rolf Hartl, Vertreter der Erdölvereinigung, denn diese Art von Katastrophen wird es gar nicht geben.
Wir werden nicht eines Morgens aufwachen und dann werden wir plötzlich den Gletscher vor Zürich haben, oder? Oder die Wüste südlich von Basel. Und darum wird eben der Mensch sich auch an diese Klimaveränderung, er wird sich anpassen können, er wird sich auch anpassen müssen und darum eignet sich diese Herausforderung Klimaschutz eben relativ wenig für wirklich schlagende Profilierungsaktionen von Politikern.
Hans-Peter Fricker, CEO des WWF, er sieht die Möglichkeit von Katastrophen, will sie aber um jeden Preis vermeiden.
Es könnte sein, dass Sie leider recht haben, dass der Leidensdruck größer werden muss. Wir versuchen natürlich gerade als NGO, als Umweltorganisation eben dafür zu sorgen, dass Maßnahmen früher ergriffen werden, klarzumachen, dass wir dieses Leiden ja gar nicht erst haben wollen und dass ja Prävention und Prophylaxe erstens angenehmer, sicherer, gesünder, aber auch viel billiger ist, als nachher die Schäden in Kauf nehmen zu müssen. Weniger Leid heißt das und auch weniger finanziellen Schaden.
Während für Gabi Hildesheimer vom Unternehmensnetzwerk ÖBU die Katastrophen schon da sind, aber noch nicht als solche wahrgenommen werden.
Ja, die Katastrophen, die sind ja schon da. Es gibt ja gemäß der Wissenschaft Zunahmen von verschiedenen katastrophalen Ereignissen, sei es in der Schweiz, also die Murgänge in der Schweiz, Überschwemmungen oder die Hurricanes und so weiter. Das sind alles Indizien, aber es sind nicht so Punkte von Katastrophen und dann sagt man, ah, jetzt ist der Fall klar, sondern es sind einfach eine langsam steigende Häufigkeit der Intensität der Ereignisse. Insofern, ich glaube nicht, dass wir darauf vertrauen sollten, dass die Katastrophe die Leute weckt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.